Welche Gebäude von Frank Gehry hast du bereits selbst vor Ort erlebt? Und welches ist dir am stärksten im Gedächtnis geblieben?
Ja, ich habe von Frank Gehry habe ich drei, fallen mir zumindest mal spontan ein. Also Bilbao habe ich wahrscheinlich nicht gesehen. Genau, aber die anderen, das ist einmal in Düsseldorf, das ist einmal Vitra und das ist einmal in Prag das Tanzende Haus. Und ich muss sagen, von diesen drei Gebäuden muss ich sagen, dass das Tanzende Haus mich irgendwie für mich, ja, das Gebäude war, das ich am besten mit klarkam, beziehungsweise damit was anfangen konnte. Ich finde diese Dynamik sehr stark, diese Geste, diese Rundung an der Ecke und dann diese Verformung der Geometrien, die man so eigentlich nicht kennt. Und ich finde, es ist schon sehr imposant und sehr, sehr interessant gewesen. Vor allem muss man ja beachten, dass all diese Projekte aus dem frühen Portfolio von Gehry sind. Ja, also da war er noch frisch bekannt sozusagen, obwohl er ja eigentlich im Alter fortgeschritten war. Da war er damals schon 60 ungefähr. Und also Ende der 80er, Anfang der 90er. Und hat aber dann erst begonnen, durchzustarten. Ja, also und das finde ich schon sehr, sehr interessant, beziehungsweise ja, Prag. Das Tanzende Haus in Prag hat mich beeinflusst.
Spontan würde ich sagen Bilbao. Bilbao, weil es, glaube ich, am meisten in der Presse oder sonst publiziert worden ist. Aber ich war nie da. Das ist ja das Interessante. Aber das ist einem halt präsent. Ja? Wenn es in den Medien kursiert, dann ist das präsent. Und ich war aber, ich glaube, so 2010 oder 2009, Vitra am Campus, Vitra Museum. Genau, da steht ja ein Gehry-Bau. Dann in Paris, Louis Vuitton. Genau, und in Basel. Ich habe die alle gesehen. Ich bin auch wegen den Bauten hingefahren. Aber letzten Endes geblieben ist mir eigentlich Bilbao, wo ich nicht war. Interessant.
Sind diese Gebäude für dich in erster Linie Architektur oder eher gebaute Kunst?
Natürlich ist es in erster Linie irgendwo Kunst, ja. Also wenn man sich dem Gebäude nähert, das hat einen besonderen Erscheinungsbild zumindest. Ich kenne nicht alle, aber das, was ich gesehen habe, die ich gesehen habe und die publiziert worden sind, die machen schon was her. Aber ich glaube, das ist Architektur, die sich wie eine Kunst benimmt. Und genau das macht viele nervös, denke ich. Bei Gehrys Gebäuden ist es definitiv so, dass die sich nicht erklären wollen. Sprich, du siehst nicht gleich oder erkennst nicht gleich, was das sein soll. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr imposant, expressiv. Und die verlangen von dir, dass du dich mit dem Gebäude auseinandersetzt und nicht andersherum.
Für mich ist das Baukunst, was Gehry macht. Er bringt Kunst, er bringt die Kunstwelt und er bringt die Architektur zusammen. Und das verschmelzt. Er bringt Materialien zum Tanzen, die Architektur bekommt eine Dynamik, Bewegung. Es sieht sehr zufällig aus, für einen Außenstehenden total nicht nachvollziehbar. Das soll Architektur sein. Aber ich finde, das ist genau das, was es Baukunst ausmacht. Es gibt ja große Streitigkeiten, dass es die einen sagen, ja, Architektur ist keine Kunst, Architektur ist Architektur und Kunst ist Kunst und Architektur ist keine Kunst. Es gibt dann die anderen, die sagen, nein, Architektur ist Baukunst. Und ja, klar, die zwei Bewegungen, sage ich mal, gibt es. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass Gehry auf jeden Fall Baukunst macht oder gemacht hat. Weil diese Gebäude immer besonders sind, weil diese Gebäude immer Materialien, da werden Materialien eingesetzt, damit hat er ja auch gestartet, dass er Materialien eingesetzt hat, die also Resteverwertung sozusagen gemacht hat, ja, und dann auf einmal neue Räumlichkeiten, neue Sachen entstanden sind, dass Wellblech da eingesetzt wurde, wo man es eigentlich nicht hätte einsetzen wollen. Und so ist er ja gestartet eigentlich. Und dadurch ergaben sich halt diese Formen und diese Dynamiken. Und wenn man dann Martha Herford anschaut und dass man im Klinker der erzkonservative Baustoff ist, ja, den man eigentlich so verwendet, dass er immer statisch und ruhig ist, ja, und immer einen rechten Winkel hat, da hat er auf einmal Rundungen und Biegungen drin und dass er schwebt und dass er sich biegt und so weiter und so fort und dass er sehr dynamisch wirkt, dieser Klinker. Und das ist für mich einfach ein Punkt, wo ich sage, okay, das hat er wirklich par excellence, das hat er mit verschiedensten Materialitäten hat er das durchgezogen, hat das auch gemacht und das ist für mich ist es Baukunst.
Verstehst du Garys Architektur oder wirkt sie auf dich bewusst rätselhaft und schwer lesbar?
Für mich ist es kommt drauf an und ich glaube, das ist genau das der Punkt beim Gary, dass es einlädt, sich mit dem Gebäude auseinanderzusetzen, dass es sich einlädt, nicht nur die Architektur anzuschauen, sondern auch verstehen zu wollen. Was will er damit sagen? Wie ist er drauf gekommen? Wie ist das entstanden? Wie ist die Entwicklung gewesen? Und ich finde es immer total spannend, sich mal so die ersten Skizzen anzuschauen, die ersten Ideen anzuschauen und dann das gebaute Endergebnis. Und ich finde, seine Architektur lädt dazu ein, die Gebäude mehr verstehen zu wollen. Ja, und das ist das für mich, was es. Also ich verstehe nicht jedes Gebäude, ich verstehe nicht jede Architektur von ihm. Die ich kenne, die, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, teilweise auch die ich nicht live gesehen habe. Also ich habe mich stark mit dem Thema Menges Cancer Care Centers auseinandergesetzt für meine Masterthesis. Und da hat er auch einen Beitrag gemacht, ein wunderschönes kleines Gebäude, aber halt eben so dezent eingegriffen, gar nicht so stark, weil eben der Fokus ein anderer ist. Ja, da geht es ums Cancer Care Center, also da geht es um krebskranke Patienten, die sich hier wiederfinden sollen in einer heimischen, wohnlichen Umgebung. Und das hat er auch geschafft. Und das finde ich so fantastisch bei ihm, weil er einfach dieses, es ist nicht einfach von oben herab und es wird aufgestülpt, sondern es kommt halt zu dem Thema an, zu dem Inhalt, zu der Nutzung. Ja, und dann wird es halt eben für die Nutzung gemacht. Und das finde ich sehr stark.
Ich verstehe seine Architektur, glaube ich, nicht im klassischen Sinne, aber ich spüre sie. Ich kann das nicht spontan nachvollziehen, wieso das ist, wie es ist, wieso es geometrisch vielleicht so aussieht, wie es aussieht. Bei seinen Gebäuden hat man so das Gefühl, nicht alles muss lesbar sein, um wirksam zu sein. Und das ist, glaube ich, die Besonderheit. Das schaffen nur wenige.
Was gefällt dir an Garys Gebäuden besonders? Die Form, die Räume, die Atmosphäre oder die Wirkung auf die Stadt?
Mich interessiert weniger die Form des Gebäudes an der Stelle, sondern eher die Positionierung des Gebäudes. Diese Art von Gebäude entschuldigen sich nicht für ihr Dasein. Ja, die sind einfach da, gebaut. Und dann wiederum muss sich die Umgebung bis hin zu die Stadt sich quasi neu erfinden. Ja. Die entschuldigen sich einfach nicht für ihr Dasein. Die stehen einfach da. Das ist eine Frage der Haltung.
Besonders gefällt mir eigentlich die große Geste, die Form. Das Gebäude dynamisch werden, dass die sich bewegen, dass die nicht statisch sind. Und das macht es einzigartig und das gefällt mir ganz gut. Und auch der Bilbao-Effekt, das ist einfach ein Punkt, den hat er erschaffen. Also man spricht heutzutage vom Bilbao-Effekt und das geht halt eben auf Gary zurück. Und das finde ich halt fantastisch, weil das einfach zeigt, dass Architektur viel mehr kann, als nur eine Hülle zu sein. Architektur kann mehr. Und das zeigte Gary auch.
Wenn du Frank Garys Vermächtnis auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten müsstest, wo ordnest du ihn ein und warum?
Ich würde Gary eine solide 8 geben. Wieso die 8? Weil ich glaube, dass Gary, für eine 10 reicht es noch nicht. Also 10 ist für mich wirklich weltbewegend über die Jahre hinweg. Ja? Man wird Gary sicherlich in der Literatur auch noch in 100 Jahren erwähnen. Da bin ich überzeugt, aber eben nicht auf dem gleichen Podium wie ein Le Corbusier beispielsweise. Ja, also das ist so für mich der Unterschied. Deswegen eine starke 8, also eine solide 8. Und ich glaube, das würde ihm auch gefallen.
Immer schwierig. 1 bis 10. Ich würde sagen, vielleicht spontan 7. Aber wenn ich daran denke, woher eigentlich Gary kommt, dass er vielleicht nicht irgendwie von einem Star-Architekten hochgezüchtet worden ist oder aus der Umgebung, der er kommt, sondern eigentlich ein ganz konventioneller Architekt war zunächst, als angestellter Architekt, dann würde ich ihm, glaube ich, sogar die 9 geben. Ja, von 1 bis 10 die 9.
Muss Architektur deiner Meinung nach einen Bilbao-Effekt erzeugen? Oder hat dieser Ansatz der Baukultur eher geschadet als genutzt?
Ja, daran habe ich in der Tat gedacht und mich auch mit Kollegen und Kolleginnen Architekten in der Vergangenheit oft drüber ausgetauscht. Ich würde sagen, das Problem ist nicht, das Problem ist nicht der Bilbao-Effekt. Das ist so eine Art Medikament, sage ich jetzt mal. In der richtigen Dosis ist es wunderbar. Aber Bilbao, das Museum in Bilbao wurde von Gary geschaffen, von Gary entworfen, wie Gary eben Sachen entwirft und gestaltet. Und das größere Problem ist, glaube ich, zu sagen, ich mache jetzt ein Bilbao oder ich erzeuge jetzt einen Bilbao-Effekt, weiß ich nicht, in Dortmund. Und ich bin aber nicht Gary. Das heißt, ich werde versuchen, diese Eigenschaft zu kopieren. Und das ist, glaube ich, das Problem. Das wird mir nicht gelingen, weil ich einfach nicht Gary bin. Ja. Aber ich bin nicht traurig drüber.
Die Architektur muss nicht den Bilbao-Effekt erzeugen. Also es muss nicht, man muss nicht daran streben oder das sollte nicht immer das Ziel sein, den Bilbao-Effekt zu haben. Ja. Also wenn ich jetzt von einem Einfamilienhaus spreche, ja, irgendwo auf dem Land, mache ich mir keine Gedanken über den Bilbao-Effekt. Habe ich aber ein Gebäude, das jetzt in die Kultur geht, öffentliches Gebäude, ja, da kommt es halt auch drauf an, was für ein Gebäude ist es und wo ist es und so weiter und so fort. Kontext. Also da kommen so viele Sachen zusammen und ich glaube, der Bilbao-Effekt ist auch nur entstanden, weil da ein paar Sachen zusammengekommen sind und meiner Meinung nach ist es eben so, dass der Bilbao-Effekt nicht geplant sein kann. Ja, da kommen einfach ein paar Faktoren zusammen. Bilbao, eine Industriestadt, die jetzt schon am Untergehen ist und so weiter. Dann will man was ziehen, dann hat man irgendwie Investoren, die bereit sind zu investieren, auch was zu wagen mit Gary dann in, ne? Und dann kommt auch Gary und kriegt auch seine Freiheiten, das auch so umsetzen zu können. Und dann kommen halt so ein paar Sachen zusammen und dann entsteht Bilbao und Bilbao zieht Menschen und die Stadt wird wiederbelebt und so weiter und so fort, wird Kultur und also ja, das ganze Thema. Und das finde ich halt so spannend bei Bilbao. Aber ich glaube nicht, dass man das einfach copy-pasten kann. Sonst hätte er es ja immer gemacht. Und er hat es ja immer wieder versucht, aber an diesen Punkt vom Bilbao-Effekt, ja, okay, Disney Hall, da ist er nochmal hingekommen. Aber Bilbao-Effekt an sich, das ist einfach etwas, was man nicht so planen kann. Und das entsteht, aber also man kann es nicht planen von vornherein, dass man sagen will, okay, Bauherr sagt, ich will einen Bilbao-Effekt haben, dann kriegt er auch einen. Nein, das geht so nicht, meiner Meinung nach. Aber es gibt einfach Konstellationen oder Gegebenheiten, die den Bilbao-Effekt ermöglichen könnten. Und das sind einfach Freiheiten für den Künstler, ja, in dem Fall den Baukünstler, den Architekten, dem einfach die Freiheit zu geben in der Gestaltung, in der Art und Weise und da nicht einfach reinreden zu müssen als Bauherr. Oder halt eben, einfach was zu wagen und auch wenn Gegenstimmen kommen aus dem Wettbewerb oder aus den ersten Skizzen und so weiter, trotzdem dran zu bleiben und weiterzumachen, weil ein Bilbao-Effekt eckt an und ist nicht für jeden interessant. Und genau das ist einfach der Punkt, der das Ganze dann wiederum interessant macht, weil das einfach so besonders ist. Weil würden wir nicht besonders bauen, ja, dann gäbe es auch keinen Bilbao-Effekt. Und würden wir nicht besonders bauen, dann würde es auch jedem und niemandem gefallen. Ja. Ja, das ist ein bisschen der Punkt dabei.
Soll Architektur heute eher ruhig und dienend sein? Oder darf sie laut, provozierend und irritierend auftreten?
Also ich glaube, meiner Meinung nach ist das noch mal neu. Die Architektur sollte meiner Meinung nach per se ruhig sein, ja, sich in den Hintergrund bewegen, ja, die Hülle bieten, eine angenehme Hülle schaffen, in der wir uns aufhalten, je nach Nutzung, wohnen, arbeiten, je nachdem. Und was es aber braucht, und das kann auch gern und wird auch gern halt eben im Entertainment-Bereich, ja, Kultur, Entertainment etc. eingesetzt, ist halt eben, dass es halt einfach laut sein kann, extravagant sein kann, besonders sein kann. Und das ist, glaube ich, das, was es auch sein kann. Ja. Und aber andersrum, nicht jedes Opernhaus muss so laut sein und ne, sondern und nicht das Stadion oder sowas, ja, sondern es muss halt dann auch eben, also es darf schon vorkommen, aber es, wenn es halt überall wäre, dann wird es halt auch seinen Reiz verlieren. Von daher, meiner Meinung nach ist echt du eigentlich ruhig, aber darf halt eben ein paar Spitzen haben. Und die hält's auch aus und die darf's auch gern haben.
Ich glaube, das ist nicht ganz die korrekte Formulierung der Frage, ob Architektur laut oder ruhig sein soll. Ich bin nach wie vor bestrebt zu sagen, Architektur soll ehrlich sein. Und Garys Architektur ist eindeutig laut. Das stimmt schon, aber weil die Haltung laut ist und nicht, weil seine Architektur Aufmerksamkeit sucht. Ja.
Wenn du Frank Gehry heute eine einzige Frage stellen könntest, welche wäre das?
Das ist natürlich eine schwere Frage, weil bei so einer Persönlichkeit nur eine Frage stellen zu dürfen, ich glaube, ich würde ihn fragen, also unter der Voraussetzung, dass er ja mit ja beantwortet, würde ich sagen, Herr Frank, lass uns doch mal einen Podcast machen und mal aufnehmen mit wirklich vier, fünf Stunden Podcast-Folge mit Frank Gehry und wirklich auseinandernehmen sein Leben, seinen Werdegang. Mich würde es total interessieren, wie er das geschafft hat, so lang zu bauen, ohne die Bekanntheit zu haben, um dann halt eben diesen, ne, man sagt ja immer Übernachterfolg, ja, aber bei Garys Übernachterfolg sind halt 60 Jahre Nächte sozusagen ins Land gelaufen. Und das finde ich halt total interessant, ja, so eine Persönlichkeit, die halt auf Weltniveau arbeitet oder gearbeitet hat, dann halt eben über seinen Werdegang, sein Leben wirklich ausführlich zu sprechen und wirklich dann auch tief reingehen zu können. Und ich glaube, das macht es total spannend und total interessant.
Ja, was würde ich ihn fragen? Ich würde ihn fragen, ob er heute noch genauso entwerfen würde oder ob die Welt seine Gestaltung, seine Prinzipien bereits überholt hat. Irgendwie so. Ob er es weiterhin mit einer ähnlichen Herangehensweise machen würde oder würde er sagen, nee, das ist mittlerweile ein Stück Baugeschichte. Ich bin gespannt auf seine Antwort, beziehungsweise ich wäre gespannt auf seine Antwort. Aber ich ahne, glaube ich, vermute seine Haltung.